ARD Sounds.
BR 24. Das Aktuelle am Morgen.
In der Schweiz sind bei einer Veranstaltung im Kanton Aargau mehrere Schüsse gefallen. Wir berichten gleich, was bekannt ist. In Island steht es beim Referendum über neue EU-Beitrittsverhandlungen spitz auf Knopf. Momentan liegen die Gegner vorn und es sieht so aus, als würde es auch dabei bleiben. Und wir sprechen auch live über die Lage im Katastrophengebiet zwischen Nepal und Tibet. Im Studio ist Matthias Stadelmann. Guten Morgen. In der Schweiz sind in der Nacht am Rande einer Rave-Party Schüsse gefallen. Inzwischen steht fest, eine Person hat den Vorfall auf einer Pferderennbahn in Aarau nicht überlebt. 5 weitere Menschen sind verletzt worden, einige von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. Einzelheiten von Chiara Dombeck.
Tatzeit war demnach gegen 3:30 Uhr morgens. Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort und fahndet nach dem oder den Tätern. Auch ein Hubschrauber der Armee ist im Einsatz. Die Bevölkerung wird gebeten, dem Gebiet fernzubleiben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls fand auf der Pferderennbahn der Aarau Rave Volume 7 statt, eine Techno-Veranstaltung mit rund 3.500 Besuchern. Auf einem Video, das die Schweizer Zeitung Blick veröffentlicht hat und das von der Nähe des Tatorts stammen soll, sind rund 10 Schüsse zu hören. Das Motiv sowie die genauen Umstände der Tat sind noch unklar.
Der finnische Präsident Stubb geht nach eigenen Worten nicht davon aus, dass Russland die NATO angreifen wird. Warnungen verschiedener westlicher Politiker wies Stubb in einem Interview mit der Bild-Zeitung zurück. Johannes Rastäuscher.
Er sehe dafür weder Belege noch Fakten, sagte Stubb. Die Abschreckung der NATO sei stärker als die jeder anderen Militärmacht irgendwo auf der Erde. Dieses Bündnis auf die Probe zu stellen, ergebe keinen Sinn für kein Land der Welt. In den vergangenen Monaten hatten immer wieder westliche Politiker und Militärs vor einem möglichen russischen Angriff gewarnt, darunter NATO-Generalsekretär Rutte, der Generalinspekteur der Bundeswehr Breuer und auch der britische Premier Starmer. Nach Stubbs Einschätzung will Russland Angst säen, wolle erreichen, dass die Europäer ständig über eine mögliche Bedrohung diskutieren. Er glaube aber nicht, dass Russland jemals das mächtigste Militärbündnis der Welt angreifen werde. Gleichzeitig warnte der finnische Präsident vor der Hoffnung, dass die Führung in Moskau den Krieg gegen die Ukraine wegen wirtschaftlicher Probleme beenden müsse. Der Druck sei zwar da, aber ein Land im Krieg könne viel mehr aushalten als ein Land, das sich nicht im Krieg befinde, sagte Stubb. Unterdessen ist weiterhin unklar, wann die Bundesregierung Näheres zum vereitelten Drohnenangriff auf den Leipziger Flughafen bekannt geben will. Bundeskanzler Merz hatte am Donnerstag eine klare Reaktion angekündigt. Gestern berichteten Medien des Springer Verlags, Berlin werde in den kommenden Tagen Russland als Verantwortlichen öffentlich benennen. Ein Regierungssprecher sagte dazu am Abend lediglich, man beteilige sich nicht an Spekulationen.
Die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel äußert sich selten zur aktuellen Politik, doch gestern bei einer Veranstaltung in Berlin meldete sie sich mit Blick auf die kommende Wahl in Sachsen-Anhalt zu Wort. Was sie gesagt hat, dazu Bettina Kozana.
Merkel sagte, dass der Kampf für die Demokratie über viele Jahrzehnte nicht nötig gewesen sei, aber jetzt müssten die Menschen dafür einstehen, dass die Demokratie eine tolle Art zu leben sei. Die AfD sei im Osten zwar sehr stark und auch ein gesamtdeutsches Phänomen geworden, Merkel betonte aber auch, dass die Mehrheit der Menschen die Partei nicht wähle. Trotzdem habe diese es geschafft, die Gespräche zu dominieren und man wisse gerade nicht mehr, was die anderen Parteien eigentlich wollten. In den Umfragen ist die AfD aktuell deutlich stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt.
Island hat gewählt. Rund 270.000 Menschen haben darüber abgestimmt, ob das Land die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union wieder aufnehmen soll. Die Wahllokale haben gestern erst am späten Abend geschlossen. Was noch fehlt, ist das Ergebnis. Christian Stichler ist unser Reporter im ARD-Studio Skandinavien und ich habe vor einer halben Stunde mit ihm über den Stand der Dinge gesprochen. Herr Stichler, ein sicheres Ergebnis über das isländische EU-Referendum gibt es erst im Lauf des Tages. Wo stehen wir denn jetzt momentan?
Also an diesem Morgen zeichnet sich ganz deutlich ab, dass das Nein-Lager sehr weit vorne liegt. Der Vorsprung ist in den letzten Stunden, jetzt am frühen Morgen, auch hier in Island angewachsen. Das heißt, es müsste schon fast ein Wunder passieren. Das, was im Prinzip noch ausgezählt wird, sind vor allem auch die Stimmen der Isländerinnen und Isländer im Ausland. Aber das sind nicht so viele, sodass jetzt derzeit die Beobachter alle davon ausgehen, dass es bei diesem Nein bleibt.
Lässt sich denn was über die Wahlbeteiligung sagen?
Ja, gestern im Lauf des Tages hieß es noch, dass es eine sehr große Wahlbeteiligung gibt. Über 20% hatten schon vorab ihre Stimme abgegeben. Das ist ein relativ hoher Anteil, auch höher als bei den Parlamentswahlen. Jetzt, wenn ich die Zahlen am frühen Morgen interpretiere, dann fehlen doch noch eine ganze Menge Stimmen bis zu den 270.000 ungefähr, die wahlberechtigt waren. Also, dass die Wahlbeteiligung offenbar doch nicht ganz so hoch war, wie ursprünglich erwartet. Aber wie gesagt, auch das können wir erst im Laufe des Tages wirklich dann final sagen.
Es ist ja jetzt ein sehr enges Rennen gewesen. Das Land Island scheint, was das Thema betrifft, also wirklich sehr stark gespalten auch zu sein. Wie ist denn der Wahlkampf eigentlich verlaufen?
Ja, der Wahlkampf ging erst langsam los und zum Ende hin wurde er wirklich sehr polarisierend und auch für isländische Verhältnisse sehr hart geführt. Die Außenministerin ist vorgestern vor die Presse getreten und hat von, wir interpretieren das als von Morddrohungen gesprochen. So etwas ist in Island bisher noch nicht vorgekommen. Sie wird deshalb, hat sie gesagt, künftig nur noch mit Polizeischutz unterwegs sein. Wir waren gestern im Wahlbüro, im Wahlkreis, wo die Ministerpräsidentin abgestimmt hat. Die ist dort ohne Polizeischutz gekommen, obwohl sehr großer Medienauftrieb war. Das ist eigentlich in Island üblich. Und diese Heftigkeit dieser Auseinandersetzung, das ist auch etwas, was viele Isländerinnen und Isländer überrascht hat. Und die große Frage ist, die sich jetzt auch schon die Isländerinnen und Isländer stellen und die sich auch die Ministerpräsident schon in der Nacht gestellt hat: Was macht das mit dem Land? Wie bleibt Island nach diesem Referendum zurück, wenn sich am Status quo praktisch nichts ändert und trotzdem eine Nation gespalten ist in Befürworter, die sich eher Richtung Europa bewegen wollen, und eben das Nein-Lager, das die Dinge hier auf der Insel selbst bestimmen möchte.
Das Ganze war ja jetzt überhaupt eine Initiative der Regierung aufgrund der Sicherheitslage. US-Präsident Donald Trump hat ja damit gedroht, Grönland annektieren zu wollen. Und da hat man sich in Reykjavik wegen der geografischen Nähe auch auf eines Besseren besonnen. Jetzt kommt das Nein. Was tut denn die Regierung jetzt in puncto Sicherheit?
Ja, also das ist ein Thema, das tatsächlich über allem schwebte. Allerdings muss man sagen, im Wahlkampf selber rund um das Referendum spielten doch eher auch wirtschaftliche Gründe und die Frage, wie selbstständig wollen wir sein, eine Rolle. Am Status quo ändert sich ja erst einmal nichts. Wie gesagt, Island hat keine eigene Armee, hat kein Heer, ist aber Gründungsmitglied der NATO. Das heißt, man hat sich immer auf die NATO verlassen. Viele haben gesagt, eine Mitgliedschaft in der EU würde einen so eine Art doppelten Boden bringen, ein Stück mehr Sicherheit als die NATO unter Donald Trump. An diesem Status wird sich jetzt erstmal nichts ändern. Trotzdem hat Island immer betont, dass sie auch gute Beziehungen zu den Amerikanern haben wollen. Und ich bin mir sicher, dass Donald Trump dieses Ergebnis, dieses Nein der Isländer in Richtung Brüssel auch für sich nutzen wird. Da bin ich fest überzeugt, sind auch viele Beobachter hier im Land überzeugt, sodass dieses Nein schon etwas mit diesem Land macht, auch in der sicherheitspolitischen Lage. Denn es ist am Ende auch ein klares Signal in Richtung Brüssel. Wir wollen zwar Teil des Schengen-Raums sein, auch das Teil des Wirtschaftsraums, das ist ja Island schon, aber wir bleiben doch hier im Nordatlantik für uns und als Pol sozusagen zwischen den beiden Machtblöcken EU und USA.
Island hat über die Wiederaufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen abgestimmt und die Gegner einer Wiederaufnahme haben höchstwahrscheinlich das Rennen gemacht. Ein Endergebnis steht noch aus. Das Gespräch mit Christian Stichler im ARD-Studio Skandinavien haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Im Katastrophengebiet zwischen Nepal und Tibet geht die Suche nach Toten und Vermissten weiter. Neuen Angaben zufolge sind auf beiden Seiten inzwischen über 700 Leichen geborgen worden. Die Behörden gehen inzwischen von etwa 3000 Vermissten aus, unter ihnen hunderte Ausländer. Live zugeschaltet ist uns jetzt unsere Asien-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt. Guten Tag.
Guten Morgen.
Frau Lambi-Schmidt, Sie sind in Shanghai und beobachten die Lage insbesondere von der Seite Tibets aus. Was können Sie uns von dort berichten?
Das ist eine gute Frage, denn es gibt im besonders stark kontrollierten chinesischen Landesteil Tibet keine freie und unabhängige Berichterstattung. Das heißt, die jetzt vor Ort sind, das sind Reporter des chinesischen Staatsfernsehens CCTV. Und da kommen auch nicht so viele Informationen und vor allem nur die, die gefiltert sind sozusagen durch den Staat. Was wir sehen auf den Bildern von dort ist, dass die Rettungskräfte auf chinesischer Seite angekommen sind an dem sehr betroffenen Grenzort Jirong an der Grenze zu Nepal. Das war wohl ziemlich schwer, da hinzukommen, weil die Zugangsstraße komplett weggespült ist. Und während chinesische Einsatzkräfte versuchen, den Weg dorthin wiederherzustellen, haben sich auch andere Teams zu Fuß auf den Weg gemacht über die Berge, um dorthin zu gelangen. Und wenn man sich die Bilder anschaut, dann sieht man, dass es diesen Ort einfach nicht mehr gibt. Da stand vorher ein großes Grenzkontrollgebäude. Und jetzt sieht man dort nur noch meterhohen Schlamm und Erde und Steine. Und genau dort suchen die Einsatzkräfte jetzt am Tag 4 nach der Katastrophe nach möglichen Überlebenden. Und wer die Bilder vielleicht gesehen hat vom chinesischen Überwachungskameras, die Welle aus Schlamm und Geröll, die war dort am Mittwoch ziemlich heftig eingetroffen, weil sich an diesem Ort zwei Flüsse, zwei Täler treffen und dann ist die Welle gegen die Felswand geprallt und in verschiedene Richtungen gepresst worden. Und ja, übrigens sind das Bilder, die im chinesischen Netz von Zensoren gelöscht wurden. Und das ist ein Beispiel, was in China nicht gesehen werden soll.
Auf tibetischer Seite werden jetzt auch noch drei deutsche Touristen vermisst. Diese sollen unterwegs gewesen sein zu einer heiligen Stätte. Gibt es denn da neue Informationen?
Ja, es gab eine Pressekonferenz heute Morgen der chinesischen Lokalregierung in Tibet und da hieß es, dass die drei Deutschen auch weiter noch vermisst werden auf der tibetischen Seite. Es sind insgesamt in China mehr als 260 Ausländer vermisst. Die meisten sind aus Nepal und Indien, aber auch aus 21 weiteren Ländern und da wird an dem Grenzort nun weiter gesucht. Das war dort eben eine Grenzkontrolle an dem Ort, wo jeder durch musste, der die Grenze nach Tibet oder zurück nach Nepal passieren wollte. Also Reise- und Pilgergruppen sind dort unterwegs und wir wissen von mindestens einer Pilgergruppe, dass sie zu dem Zeitpunkt der Katastrophe gerade dabei war, die Grenze zu passieren.
Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit den Hilfslieferungen und dem Rettungsgerät aus? Kommt da was an in der Region?
Das scheint tatsächlich zu laufen. Das waren auch die ersten Bilder, die groß in Chinas Staatsmedien zu sehen waren, wie Hilfsgüter, Zelte, Decken und Lebensmittel in Kisten ankommen und verteilt wurden. Ich hatte den Eindruck, dass da auch bewusst gezeigt werden soll, dass das alles unter Kontrolle ist. Da wurden auch Helikopter, Drohnen, Bagger und schwere Baugeräte gezeigt. Und das ist auch etwas, das China in großen Mengen hat. China hat auch Material und Spezialrettungskräfte nach Nepal geschickt, um dort zu helfen. Speziell zum Beispiel auch bei der Bergung von Arbeitern aus einem Tunnel. Und die Schwierigkeit aber auf der tibetischen Seite, wie gesagt, das war überhaupt erstmal zu dem verschütteten Grenzort Jirong zuzudringen, um dort die eigentlichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen anzufangen und nach Überlebenden zu suchen.
Die Situation im Katastrophengebiet zwischen Nepal und Tibet bleibt unübersichtlich. Es gibt aber noch Hoffnung auf Überlebende. Live-Informationen waren das von Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai. Vielen Dank dafür. 2 Tage ist es her, da ist Norwegens König Harald V. gestorben im Alter von 89 Jahren. Auf den beliebten König folgt jetzt sein Sohn Håkon, der 8. Der 53-Jährige hat sich nun zum ersten Mal ans Volk gewandt, gestern Abend in seiner ersten Rede als Staatsoberhaupt. Und da gedachte er vor allem seines verstorbenen Vaters, berichtet Arne Bartram.
Håkon wurde emotional und sagte, er sei stolz auf alles, was sein Vater für die Familie und das Land geleistet habe. Er bedankte sich beim verstorbenen König Harald dafür, ein guter Vater gewesen zu sein. Håkon bedankte sich bei den Norwegern für ihre Anteilnahme. Es sei tröstlich und gebe Kraft zu sehen, wie viele Menschen gemeinsam um seinen Vater trauerten. Nach dem Tod von König Harald Freitag früh hatten den ganzen Tag über tausende Menschen Blumen und Kerzen vor dem Schloss in Oslo niedergelegt. Nächste Woche stehen weitere Zeremonien zum Thronwechsel an. Am Dienstag wird Håkon im Parlament den Eid auf die Verfassung ablegen. In den kommenden Tagen sollen die Norweger außerdem die Möglichkeit bekommen, sich am aufgebahrten Sarg von König Harald zu verabschieden. Er hatte das Land seit 1991 regiert und war mit 89 Jahren zuletzt der älteste König Europas. Wann der verstorbene König Harald beigesetzt wird, ist noch nicht bekannt. Bis dahin gilt eine nationale Trauerperiode.
Zum Sport und zu den Abendspielen in der Fußball-Bundesliga bzw. in den Fußball-Bundesligen. In Liga 1 hat Borussia Dortmund den Hamburger SV mit 2:0 besiegt und in Liga 2 bleibt der 1. FC Nürnberg Tabellenführer durch einen 4:1 Erfolg über Arminia Bielefeld. Oliver Tubenauer.
Ein nahezu perfekter Spätsommerabend in Nürnberg, weil der Club unglaublich effizient gespielt hat und seine Chancen bei diesem 4:1-Sieg eiskalt nutzte. So spielt eine Spitzenmannschaft, sagt man in solchen Fällen. Und tatsächlich ist der Club ja auch Tabellenführer, aber eben erst nach 3 Spieltagen. Und deswegen bleibt Clubtrainer Miroslav Klose wie gewohnt auf dem Teppich.
Nein, als mehr würde ich es jetzt nicht beziffern. Also wir haben gut gearbeitet in der Vorbereitung. Du weißt nie, wie du startest. Aber wir haben uns auch in den ersten Spielen dann weiterhin halt verbessert, an den Kleinigkeiten gearbeitet, an den Mechanismen, Abstimmung. Und ich bin einfach nur stolz. Stolz, wie die Jungs mitziehen. Stolz auf die, die ein bisschen hinten dran sind.
Und Selbstkritik ist bei den Nürnbergern auch noch vorhanden. Zum Beispiel bei Torhüter und Kapitän Jan Reichert, der beim einzigen Gegentreffer fuchsteufelswild wurde, weil Javier Fernandes zuvor völlig unnötig den Ball an der Mittellinie vertändelt hatte. Sowas regt Reichert einfach auf.
Ein bisschen merkt man es mir vielleicht noch an. Sehr, weil ich glaube nicht, dass wir noch ein Tor kassiert hätten. Ja, ist einfach so, wir müssen das seriös dann einfach zu Ende spielen. Wir haben davor so 1-2 lasche Pässe und dann passiert das. Ja, ich meine, Fehler dürfen immer mal passieren, können immer mal passieren, aber ist natürlich bitter, weil ein 2-0-Spiel wäre auch schön gewesen. Aber das, was über allem steht, das sind die 3 Punkte und deswegen bin ich heute hochzufrieden.
Und zufrieden dürfen auch die Clubfans mit dem Kader sein. Denn Publikumsliebling Mohamed Soma wird den Verein vorerst nicht verlassen. Das hat Sportvorstand Jotti Schatzi-Alexiou am Rande des Spiels verkündet.
Donald Trumps crazy Zölle, Achterbahnfahrten beim Goldkurs und ständig Diskussionen darüber, ob wir Deutschen zu faul sind und mehr arbeiten sollten. Hallo, ich bin Astrid Kühn und wenn du bei dieser Nachrichtenlage nicht den Überblick verlieren willst, dann habe ich was für dich, den Podcast 10 Minuten Wirtschaft.
Wenn wir genau hingucken bei den Börsen, ist es so, dass es ein paar Techs gibt, also ein paar ganz, ganz große Schwergewichte, die reißen die Börsen mit nach oben, vor allen Dingen auch das Thema künstliche Intelligenz. Aber wenn wir uns die Währung anschauen, da geht es eben, wie gesagt, wirklich um Vertrauen. Und da spielt Donald Trump einfach eine ganz, ganz große Rolle.
In unserem Podcast sind wir immer nah dran an den wichtigsten Themen aus der Welt der Wirtschaft und liefern Hintergründe für euch. Wenn ihr uns hört, wisst ihr, warum Tanken teurer geworden ist und welche Optionen ihr habt, wenn Krankenkassen die Beiträge erhöhen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion. 10 Minuten Wirtschaft hört ihr Montag bis Freitag in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. We'll be right back.